Liebe Gemeinde, von wo auch immer ihr jetzt seht, zuseht oder zuhört, wahrscheinlich sitzen einige von euch noch am Frühstückstisch, genießen das lecker belegte Brötchen, den frisch aufgebrühten Kaffee. Tut das gern, solange ihr das noch könnt, denn ab Mittwoch ist ja Fastenzeit. Um das Fasten geht es heute Morgen, das hat Martina Beckers schon gesagt. In der Regel werden wir ja zu Beginn der Fastenzeit dazu aufgefordert, in den nächsten 7 Wochen enthaltsam zu leben. Auf irgendetwas, was uns wichtig ist, zu verzichten. Für manche gehört das schon selbstverständlich dazu. Einige entschlacken ihren Körper regelmäßig. Man fühlt sich danach angeblich wie neugeboren. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich konnte mich noch nicht so richtig dazu durchringen. Aber vielleicht mache ich das ja mal. Manche verzichten auf Süßes und Salziges oder Salziges, manche verzichten auf das Feierabendbier oder die Pausenzigarette, reduzieren den Social-Media-Konsum oder kündigen das Abo bei Netflix. Andere entscheiden sich vielleicht für 7 Wochen mit mehr Sport, die Workouts von Pamela Reif stehen ja zurzeit hoch im Kurs, oder sie leben mit Tofu anstatt Fleisch. Es gibt also viele Möglichkeiten, 7 Wochen ohne oder 7 Wochen mit. Und so viele Möglichkeiten, wie es gibt, so unterschiedlich sind auch die Motive für das Fasten. Manche wünschen sich eine schlankere Taille und eine bessere Gesundheit. Andere suchen Einkehr und eine spirituelle Erfahrung. Wieder andere wollen sich oder auch ihrem Umfeld beweisen, ich habe mich selbst im Griff. Fasten liegt im Trend. Laut EKD machen jährlich über 3 Millionen Menschen bei der Fastenaktion der Evangelischen Kirche in Deutschland mit. 7 Wochen ohne. 3 Millionen, das ist eine ganze Menge, finde ich. Aber ich glaube, seit dem letzten Jahr hat sich die Zahl derer, die fasten, noch gesteigert. Denn unabhängig von einer Aktion oder einem Aufruf, fasten wir doch eigentlich seit Corona alle irgendwie. Im Kollektiv. Unfreiwillig zwar, aber wir verzichten. Zum Beispiel auf Eitelkeit. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sich den Friseur herbeisehnt. Aber irgendwie ist es auch nicht so schlimm, denn wir sehen ja alle im Moment etwas zottelig aus. Also ich will euch nicht zu nahe treten. Vielleicht klappt das bei euch noch ganz gut mit der Haarfrisur. Aber ja, bei manchen denke ich auch. Und auch bei mir, jetzt könnte es mal wieder dran sein. Der Friseur ist aber nicht so wesentlich. Wir verzichten auf Gottesdienste als Gemeinde und auf das gemeinsame Singen. Das fehlt vielen und das schon lange. Wir verzichten auf soziale Kontakte und Berührung. Wir verzichten auf Planungssicherheit. Wir verzichten auf Kunst und Kultur, auf große Reisen und die kleinen Ausflüge ins Café oder den Italiener nebenan. Feste feiern und Party machen können allenfalls die, die eine große Familie haben. Da hast du Glück, Marieke. Oder ja, die eben keinen Lagerkoller haben. Manchmal ist es ja auch so, man ist zwar zu vielen zusammen zu Hause, aber man kann sich schon bald nicht mehr sehen, weil man die ganze Zeit aufeinander hockt. Andere schauen aber auch da in die Röhre. Nun fällt Rosenmontag hier im Norden sowieso nicht so ins Gewicht. Aber an den anderen Festtagen schmerzt das umso mehr, weil einem das Alleinsein so bewusst wird. Wir erleben also alle miteinander sozusagen eine kollektive Fastenzeit. Und das nicht erst seit 7 Wochen. Und ich kann jeden verstehen, der jetzt sagt, das Letzte, was ich brauche, ist ein zusätzlicher Appell, lass dies, verzichte da. Was wir brauchen, ist doch vielmehr ein Zuspruch. Du musst nicht. Entspann dich. Gönn dir. Gleichzeitig aber führt uns unser kollektiver Verzicht vielleicht vielstens, als wir meinen. Denn wir verzichten ja nicht um unser Selbstwillen oder um jemanden etwas zu beweisen, sondern wir verzichten hauptsächlich darum, dass wir alle zusammen eine Pandemie endlich in den Griff bekommen. Wir verzichten auf einiges, was uns bisher selbstverständlich war, damit sich nicht noch mehr Menschen infizieren. Damit Kinder wieder gemeinsam spielen und lernen können. Damit Jugendliche sich wieder unbeschwert treffen, feiern, studieren und ihre Zukunft planen können. Damit Gastwirte, Künstlerinnen und Einzelhändler wieder ein Einkommen haben. Damit Pflegekräfte endlich durchatmen können. Jedes für sich allein ist schon ein guter Grund zu verzichten. Und das hat auf den ersten Blick zwar zunächst nichts mit der 7-wöchigen Fastenzeit zu tun, aber es wirft doch ein Licht auf das, was die Bibel uns mit dem heutigen Predigttext über das Fasten sagt. Ich lese aus Jesaja 58 die Verse 1 bis 9. Gott trägt den Propheten auf. Rufe so laut du kannst. Lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Ach, wie fromm, für wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen. Weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten der Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Dieser Text nimmt uns mit hinein in eine Zeit, als das Volk Israel aus dem babylonischen Exil wieder nach Jerusalem zurückkehrt. In der Gefangenschaft in Babylon wurde den Israeliten von Propheten immer wieder Hoffnung gemacht. Gott hält seinen Bund aufrecht. Er wird sein Volk zurückbegleiten und Wohlstand und Frieden werden wieder einziehen. Zurück in Israel aber finden sie ein Land vor, das immer noch verwüstet ist. Mit leeren Händen stehen sie vor den Trümmern und fangen an, Steine zu schleppen und die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Das Essen ist knapp, die Arbeit ist hart, ihre Rücken sind krumm. Rückkehrer und Daheimgebliebene müssen sich zusammenraufen. Ein neues Steuersystem fördert die soziale Ungleichheit. Einige wenige profitieren davon, die meisten anderen aber treibt es an den Rand ihrer Existenz. Die einen bringen es zu einem gewissen Wohlstand, andere haben kein Dach über dem Kopf. Die einen lassen sich Kleider aus Babylon kommen, die anderen haben nichts zum Anziehen. Die einen essen fürstlich und werfen weg, was nicht mehr schmeckt, die anderen hungern. Der Umgang miteinander wird rücksichtsloser, die zwischenmenschlichen Beziehungen leiden, es kommt zu Unfrieden und Streit. So haben sich die Israeliten das neue Leben in der alten Heimat nicht vorgestellt. Sie rufen zu Gott und bitten ihn um Hilfe. Doch Gott schweigt. Sie feiern Klage- und Bußgottesdienste. Doch Gott schweigt. Sie fasten und beten, um Gott gnädig zu stimmen. Doch Gott schweigt. Sie halten sich an seine Ordnungen, erfüllen ihre religiösen Pflichten, wollen Gott regelrecht herbeizwingen. Aber Gott schweigt. Enttäuscht schleudern sie ihm ihren ganzen Frust entgegen. Gott, warum siehst du nicht, wenn wir fasten? Wir plagen uns ab, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Liebe Gemeinde, anscheinend gibt es eine Frömmigkeit, die Gott die Ohren verstopft. Da beklagen sich Leute bei Gott, die es mit dem Glauben an ihn wirklich ernst meinen. Sie fasten und beten, aber Gott erhört ihre Gebete nicht. Sie sind wirklich, trotz ihrer frommen Anstrengungen, bleiben ihre Gebete unerhört. Gott macht sich taub. Und der Prophet sagt ihnen, woran das liegt. Ihr strengt euch wirklich sehr an. Aber euer Problem ist, ihr wollt Gott gefallen, ihr fastet und betet, ihr feiert Gottesdienste, aber in eurem Alltag lebt ihr ganz anders. Euer Gottesdienst und euer Leben, das beides passt nicht zusammen. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr euch. Ihr beutet die Schwachen aus, ihr lasst es euch auf Kosten der Armen gut gehen. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Ihr müsst euch nicht selbst quälen. Ihr braucht auch nicht versuchen, Gott irgendwie zu beeindrucken. Wenn ihr ihm gefallen wollt, muss euer Glaube mit eurem Leben zusammenpassen. Euer Leben soll glaubwürdig sein. Deshalb sieht ein Fasten, so wie es Gott gefällt, anders aus. Verschließt eure Augen nicht vor den Nöten der Mitmenschen. Echte Frömmigkeit zeigt sich darin, wie ihr euch anderen Menschen gegenüber verhaltet, nämlich: Brich dem Hungrigen dein Brot, nimm die Bedürftigkeit um dich herum wahr, sei solidarisch mit denen, die deine Hilfe brauchen, achte auf die, die beschützt werden müssen, teil mit den Einsamen dein Haus und deine Zeit, nimm dich zurück und mäßige deine Bedürfnisse, wenn dadurch andere zu Schaden kommen, entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Wenn ihr fastet nur um eurer selbst willen, aus reinem Selbstzweck, dann geht das an dem eigentlichen Sinn des Fastens vorbei. Es soll doch so sein, wer fastet, so wie Gott es sich gedacht hat, wendet sich dem anderen zu, gibt ab von dem, was er hat, damit er die Not eines anderen lindert. Er profiliert sich nicht auf Kosten der Schwachen, sondern macht sie stark, begrenzt andere nicht, und macht sie nicht von sich abhängig, sondern ermutigt sie und gibt sich frei. Solches Fasten sorgt dafür, dass Verhältnisse sich wieder gerade rücken. Was ich also tun kann, soll ich tun und soll ich mich dafür einsetzen, um anderen ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Für Gerechtigkeit eintreten, Barmherzigkeit üben. So wie es die Jahreslosung von diesem Jahr uns aufträgt: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und das meint mehr als ein paar Almosen geben. Das ist mehr als ein bisschen Mitgefühl zeigen. Und das geht nicht ohne Verzicht. Es kostet mich Zeit oder Geld. Vielleicht muss ich mich manchmal überwinden und meine Komfortzone verlassen, meine Kraft anders einteilen und Schwerpunkte in meinem Leben neu bedenken. Diese Frage nach dem richtigen Fasten, die stellt sich nicht nur mir als Einzelperson, sondern sie gilt auch uns als Gemeinde. Sie gilt einer ganzen Gemeinschaft. Als Gemeindeleitung haben wir davon berichtet, dass uns die Jahreslosung inspiriert hat zum Weiterdenken. Wie können wir das, was wir haben, in der Krise mit anderen teilen? Wie können und was darf uns das kosten? Wir sind dabei, Schritte zu gehen und haben erste Ideen entwickelt. Und wir denken weiter. Wir wollen gerne, dass auch unser Gemeindeleben Barmherzigkeit ausstrahlt und die Liebe Gottes widerspiegelt, noch mehr als bisher und so, dass es in der aktuellen Situation Sinn macht. Denn unser eigentlicher Auftrag geht über die Grenzen der Gemeinde hinaus, über die Grenzen der Veranstaltungen, die für uns gedacht sind. Unser Auftrag geht hinaus in den Stadtteil, hin zu denen, die unsere Aufmerksamkeit, unsere Hilfe, unsere Zuwendung brauchen. Und wir können ihnen das, was wir haben, zur Verfügung stellen. Manchmal ist das ganz einfach. Ab kommender Woche setzen wir eine wirklich simple Idee einfach schon mal um. Wir stellen Familien unsere Räume zur Verfügung. Ab sofort können 2 Kinderräume in der Woche für ein paar Stunden gebucht werden, zum Spielen und Toben, für eine Familie, für einen Haushalt. Es gibt bestimmt Familien, denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und denen der Platz zum Spielen fehlt. Wir wollen einen Tapetenwechsel ermöglichen und wer möchte, kann gerne für 2 Stunden oder auch für mehrmals 2 Stunden einen Raum hier in der Gemeinde mieten und kann sich hier aufhalten. Das kostet uns nun nicht viel. Ich verstehe, wenn ihr sagt, was hat das denn nun mit Fasten zu tun? Aber wenn wir das unter diesem Gesichtspunkt sehen, wir geben das, was wir haben und stellen es anderen zur Verfügung, wir schaffen Raum, wir sind da für Menschen, die es nötig haben, dann kommt das dem eigentlichen Sinn schon etwas näher. Von sich wegsehen, Glauben leben, ganz praktisch. Das, was wir haben, anderen zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist ein guter Anfang und daraus entsteht noch mehr. Was für Einzelne oder für eine Gemeinde gilt, das gilt auch für eine ganze Gesellschaft. Der Prophet Jesaja hat Israel als Gesamtes vor Augen. Niemand hat sich Corona gewünscht. Aber diese Zeit, dieser kollektive Verzicht hat dazu geführt, dass Menschen weltweit einander wahrnehmen und sich einander zuwenden, über soziale Grenzen hinweg. In Australien zum Beispiel wurden 7.000 Obdachlose in Hotels und Gasthäusern untergebracht. Und das soll auch nach Covid so weitergeführt werden. In Vietnam wurden Reisautomaten in ärmeren Stadtgegenden aufgestellt, um arme Familien zu unterstützen. In Südafrika hat eine große Essensinitiative mit dem Slogan geworben: Wir können nicht ein Volk sein, wenn einige hungrig sind. In Brasilien hat ein Pflegeheim einen Umarmungstunnel entwickelt, damit Angehörige die Bewohner umarmen und ihnen Berührung schenken können. Es gibt so viele Ideen, wie Menschen aufeinander zugehen, wie Not kreativ gemacht hat und wie sich das Wesentliche dann durchgesetzt hat, wie Menschen sich auf das Wesentliche, auf das eigentlich Wichtige, nämlich auf Zusammenhalt und Miteinander teilen, besonnen haben. Ein wichtiger Gedanke zum Schluss. Sich dem anderen zuwenden meint nicht, wir müssen dem Hungrigen unser ganzes Brot geben, sondern wir sollen es mit ihm teilen. Wir müssen dem Obdachlosen nicht unser Haus überlassen, sondern wir sollen ihn aufnehmen. Wir müssen den Nackten nicht vollständig einkleiden. Wir sollen seine Blöße bedecken. Es geht also nicht um eine einmalige Tat. Es geht nicht darum, unser schlechtes Gewissen zu beruhigen. Es geht darum, dass wir Beziehung leben, miteinander teilen, aufnehmen, beschützen, wahrnehmen, in Kontakt miteinander gehen und einander begegnen. In dieser Art zu fasten liegt etwas Heilsames, etwas, was hell macht, gesund, von innen heraus. Hier bin ich, sagt Gott uns zu, wenn wir zögern und vielleicht meinen, das kriegen wir alles gar nicht hin. Hier bin ich, sagt Gott, du bist nicht allein. Hier bin ich, schon wenn du erste Schritte gehst, wird das Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Amen.